Sei Podcast Deutschland.
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zur heutigen Sendung. Im Frühjahr 1991, im Sci-Heft Nummer 37, veröffentlichte Al Drucker einen Aufsatz unter dem Titel »Einige Gedanken zu Advaita Vedanta«. Al Drucker gibt uns damit einen spannenden Einblick in das Wesen des Vedanta. Er sagt, es schien so, als gäbe es einen Pfad, der nach oben führt. Und von einer anderen Ebene schien es einen abwärts führenden Pfad zu geben. Das sind alles nur Erscheinungen. Es gibt nur eine unwandelbare Wirklichkeit. Es gibt kein Ziel, das es zu erreichen gäbe. Wir sind immer da gewesen und das ist unser eigentliches Wesen. Wenn das Falsche verschwindet, bleibt das Wahre. Wir legen diese Stunde Bhagavan Sri Satya Sai Baba in Demut zu Füßen.
Yada, yada.
Jeden Tag sprechen wir vor den Mahlzeiten den berühmten Vers aus der Gita.
Brahma Panam, Brahma Havir, Brahma Knau, Brahma Nahutam, Brahmi Vatina Gantavyaham, Brahma Kamasam Adinaha, Aham Vaishvana Robudvaha, Praninam Deham Ashritaha.
Das Brahma Panam sagt aus, der Vorgang des Opferns sei Gott. Die Opfergabe sei Gott, von Gott hingegeben in das Feuer, das Gott ist. Es beginnt also im Sinne des Advaita, der Nichtzweiheit, indem es verkündet, alles sei Gott.
Brahma Panam, Brahma Havir,
doch am Schluss des Verses hat ein Wechsel stattgefunden von Advaita, Nicht-Zweiheit, zu Dvaita, Zweiheit.
Brahmi Vatina Gantavyaham, Brahma Kamasam Adinaha.
Eingangs bestätigt der Vers also, alles sei Gott, aber jetzt spricht er von einem anderen, der nicht Gott ist, der aber Gott erreichen kann. Seinem Gehalt nach bewegt sich der Vers darum von Advaita zu Dvaita. Dies scheint in den großen Lehren gar nichts Ungewöhnliches zu sein. Es ist in vielen der großen mystischen Aussagen anzutreffen. In der ganzen Gita wiederholt sich dieser Wechsel immer wieder. Krishna beginnt mit der nicht-dualistischen Lehre, in welchem er Arjuna die Wahrheit des Selbst lehrt, des Atman, der nie geboren wird und niemals sterben kann. Aber danach fährt Krishna fort im Sinne der dualistischen Lehren, die die liebende Hingabe, das sich ergeben und das rechte Handeln von Seiten Gottes Suchenden betont. Damit ist der Großteil der Gita angefüllt. Ähnlich ist es auch bei den Upanishaden. Der großartige Eröffnungsvers hebt an mit der Erklärung der Alleinheit des Göttlichen, womit gesagt wird, dass alles Sichtbare oder Unsichtbare in dieser manifesten Welt von Gott durchdrungen ist. Alles ist Gott. Aber dann endet der Vers, indem er auf die Ebene der Erscheinungen herabsteigt und sagt: Darum mache aus diesem Wissen um die Allgegenwart Gottes deine Entsagung und begehre nicht irgendjemandes Gut. Auch hier stellen wir also eine Richtung, die von Advaita zu Dvaita geht, fest. Man findet das sogar im Juden- und Christentum. Das große Mantra von Moses, das Shema, beginnt mit der Alleinheit Gottes und geht dann über zur dualistischen Weisung, Gott mit ganzem Herzen und von ganzer Seele zu lieben und täglich an diese heiligen Worte zu denken. Auch Jesus begann seine höchsten Lehren mit Advaita, nämlich mit der Wahrheit und dass alles nichts anderes als Gott ist, dass alles göttlich ist. Wie uns bei Markus berichtet wird, gab Jesus dies als oberstes Gebot an, aber dann ging er auch herunter auf die Dvaita-Ebene, indem er uns als Einzelne anwies, Gott zu lieben, unsere Nächsten zu lieben wie uns selbst. In gleicher Weise beginnt Baba seine Ansprachen gewöhnlich mit den höchsten Lehren, indem er von der Alleinheit des Atman singt, aber diesem Anfang folgen dann gewöhnlich die eher dualistischen Lehren darüber, wie wir unser tägliches Leben leben sollen, nämlich in einem Bewusstsein, in dem Gott immer gegenwärtig ist. Es muss einen Grund dafür geben, warum die Kernlehren gewöhnlich in dieser Art und Weise vorgestellt werden. Der offensichtliche Grund ist natürlich der, dass zuerst der Same gelegt werden muss. Zuerst muss die Essenz, der Wesenskern, der rein und nackt ist und in sich angelegt das Ganze trägt, ohne ausschmückendes Beiwerk eingepflanzt werden in einen Boden, der darauf vorbereitet wurde, ihn aufzunehmen. Wenn dann der Same zugedeckt und nicht mehr in Sicht ist, folgt eine Periode der Pflege, Kompost und Wasser werden dazu getan, und es wird der Sonne Zeit gegeben, ihre lebensspendende Energie einfließen zu lassen. In der ihm gemäßen Zeit wächst nun der Same zu einem mächtigen Baum heran, mit vielen Ästen, tausenden von Blättern, und irgendwann dann werden die Früchte reif und der Kreis schließt sich. Und wenn die Frucht dann zu Boden fällt, gibt sie wiederum den Samen frei, den reinen Wesenskern. Und so finden wir auch in diesen Lehren den ersten Samen in Form von den Weisheitslehren, die eingepflanzt werden in das tiefste Innere jenes Herzens, das sich geöffnet hat, sie zu empfangen. Anschließend kommt Bhakti-Yoga und Karma-Yoga, die Pfade von liebender Hingabe und selbstlosem Dienst am Nächsten, die als Kompost und Wasser fungieren. Hierin besteht das Sadhana, die spirituelle Praxis, welche den Geist bearbeitet und ihn läutert. Aber mit der Bearbeitung selbst ist es noch nicht getan. Sie muss begleitet werden von lebensspendenden Licht der Sonne, die hier in der göttlichen Gnade besteht. Mit der Zeit, wenn sich die äußere Bearbeitung des Geistes zum Erforschen des Inneren gewandelt hat, blüht das höhere Gewahrsein auf und die Frucht, die in Weisheit besteht, tritt in Erscheinung. Und sie wiederum lässt diesen nackten Samen sichtbar werden, welcher die nicht-dualistische Göttlichkeit ist, die eine Wirklichkeit ohne eine zweite. Die Lehren selbst leiten den Schüler auf dem spirituellen Pfad an, zuerst seinen selbstlosen Dienst am Nächsten zu leben, dann seine liebende Hingabe und Ergebenheit zu Gott wachsen zu lassen und schließlich tief hineinzutauchen in die Erforschung des Inneren. Ungeachtet dessen werden die Lehren aber, wie wir gesehen haben, in umgekehrter Reihenfolge präsentiert. Es scheint also, dass die Richtung, in der die Lehren vermittelt werden, abwärts weist, während die Lehren an sich von dem nach oben führenden Pfad sprechen, der zum Einswerden mit Gott führt. Ist hierin vielleicht eine tiefere Botschaft enthalten? Warum scheint das Göttliche in seinen Lehren den Pravritti Marga, den nach außen in die Welt führenden Pfad, zu demonstrieren, selbst während es den Nivritti Marga, den Weg zurück zum Absoluten, lehrt? Könnte es sich um einen Einblick in die Vorgehensweise des Göttlichen handeln? Könnte es bedeuten, dass es das Hauptmerkmal der manifesten Gottheit ist, andauernd zum Tieferen herabzusteigen, während sie niemals die Wahrheit ihres unwandelbaren göttlichen Wesens verliert? So muss es sein. Baba hat das gesagt, ihr seid alle Avatara. Und er hat uns wiederholt gesagt, dass wir die Göttlichkeit selbst sind. Aus diesem Grunde dürfen wir es als bare Münze nehmen, dass wir nicht diese armseligen Wesen sind, die wir denken. Wir alle sind heruntergekommen, wir sind abgestiegen, doch gleichzeitig bleiben wir ewig die, die wir sind. Es gibt einen wunderbaren Vers aus den Upanishaden, den Baba häufig zitiert. Es ist die Friedensbotschaft am Anfang der Isha Upanishad. Das ist Fülle, dies ist Fülle. Wenn die Fülle von der Fülle genommen wird, bleibt die Fülle. Also selbst wenn dieses ganze manifeste Universum aus der Unendlichkeit herausgelöst wird, bleibt die Unendlichkeit dennoch unendlich. Gleich was sonst in Erscheinung tritt, sie bleibt, wie sie war, die Unendlichkeit. Dies gilt auch für uns selbst. Gleich wie die äußerliche Erscheinungsform sein mag, wir sind und bleiben das Unendliche. Wir bleiben, was wir sind, unbeteiligt vom Auftreten und Verschwinden dieser Schatten-Ichs. In unserer täglichen Aufführung spielen wir, dass wir dieses Schatten-Ich umarmen. Dabei gestatten wir es diesem Rollenspiel, sehr an Macht zu gewinnen, und dann spielen wir das Spiel der Selbsttäuschung, indem wir uns mit der Rolle identifizieren, statt in unserer eigentlichen Wirklichkeit zu bleiben. Wir treten auf wie Wesen, die ihr unendliches Selbst vergessen haben, die herrliche Göttlichkeit, die wir sind. In der Selbsttäuschung, die ein Teil des Stückes ist, denken wir, wir seien kleine, begrenzte Dinge. Doch irgendwann, im Zuge unserer Entwicklung in der Bühnenkarriere des Schatten-Ichs, werden wir des spirituellen Weges gewahr und glauben, wir müssten uns nach oben kämpfen, um das Ziel zu erreichen. Der Sadguru, der göttliche Lehrer, tritt dann in unser Leben und lehrt uns, wie wir das Ziel erreichen können und führt uns sogar persönlich auf diesem Pfad voran. Und am Ende des Pfades, so verspricht er uns, wird er uns die Befreiung schenken. Aber ist es wirklich so? Oder ist es nicht die ganze Vorstellung von einer sich aufwärts bewegenden Evolution eine weitere Illusion oder Selbsttäuschung im Bühnenstück? Könnte es sein, dass wir niemals wirklich Befreiung erlangen können, dass wir niemals wirklich diese hehre Bestimmung des Verschmelzens mit der Gottheit erreichen, weil dieser ganze spirituelle Pfad, der uns nach oben führen soll, auch nicht wahrer ist, als das Sich-Verlieren im Trugbild der Welt wahr ist? Könnte es sein, dass beides nur Szenen sind in diesem groben Drama, das sich da auf der Bühne abspielt, und dass es in Wahrheit gar kein Erreichen eines endgültigen Zieles gibt, weil wir bereits da sind und immer da gewesen sind, dass wir befreit sind und immer befreit gewesen sind? Dies sind die versteckten Hinweise auf die Wirklichkeit, die uns unser innerer Guru gibt. Er bestätigt und bekräftigt immer wieder, dass wir die Gottheit selbst sind. Solange wir im Stand der Selbsttäuschung sind und von uns denken, wir seien Einzelpersonen, wird der Guru in einer äußerlich definierbaren Gestalt mit uns spielen und uns immer wieder dazu motivieren, dass wir weitergehen. Eine Zeit lang wird er uns in unserer Selbsttäuschung bestärken, er wird uns geben, was wir wünschen, bis wir nackt und rein genug sind, das zu wünschen, was er uns zu geben hat. Und dann, wenn wir bereit sind, gibt er uns das größte Geschenk, aus allen Kanonen, Rohren feuernd. Und was ist das? Er tötet uns. Ja, er arrangiert alles so, dass wir getötet werden, nämlich unser falsches Ich. Er führt die restlose Zerstörung des Ego durch. Dieser Betrüger, der sich eingeschwindelt hat als die Wahrheit, muss ans Kreuz geschlagen werden. Das falsche Ich steht nur für Unglück und Täuschung. In der Tat ist es überhaupt nichts, nur eine Wolke am Himmel, eine Chimäre. Aber während es an der Macht ist, stellt es sich so dar, als sei es alles, was wir sind. Ursprünglich ist der Guru gekommen mit dem Versprechen, diese Person, diese Ich-Persönlichkeit ans Ziel zu führen und ihr zur Befreiung zu verhelfen. Aber alles, was in Wirklichkeit passieren kann, ist, dass dieses falsche, eingebildete Etwas, das in Wahrheit ein Nichts ist, verschwindet. Wenn es sich auflöst, vergehen auch Unglück und Täuschung mit ihm. Und das, was bleibt, ist alles. Es gibt also kein Ziel, das es zu erreichen gäbe. Wir sind da. Wir sind immer da gewesen. Das ist unser eigentliches Wesen. Wenn das Falsche verschwindet, bleibt das Wahre. Es schien so, als gäbe es einen Pfad, der nach oben führt. Und von einer anderen höheren Ebene aus gesehen, schien es einen abwärtsführenden Pfad zu geben, einen Abstieg in die Welt von oben herab. Aber das sind nur Erscheinungen. Nichts hat sich geändert. Alles ist, was es immer war, die eine unwandelbare Wirklichkeit. Diese Wirklichkeit ist unser eigentliches Selbst. Es ist das, was wir sind. Wir sind die Gottheit. Das vorgegaukelte Schatten-Ich kommt und geht. Traumgestalten treten auf der Bühne auf und wieder ab. Der Traum wird geträumt, aber wir bleiben davon unberührt. Das Einzige, was zu geschehen hat, um die Selbsttäuschung platzen zu lassen, ist, dass die falsche Vorstellung weggelegt, weggefegt werden muss, die uns einredet, wir hätten unseren eigentlichen Zustand verändert und dabei sei die Wahrheit verloren gegangen und dass wir jetzt der Rettung bedürften. Aber nichts dergleichen ist geschehen. Wir bedürfen nicht der Rettung. Das falsche Wir muss zerstört werden. Das ist alles. Das wahre Wir ist davon unberührt. Wir sind und bleiben, was wir immer gewesen sind, die unwandelbare Wirklichkeit. Sie kann unmöglich verloren gehen. Es scheint so, als seien wir herabgekommen, aber es ist kein Wandel in unserer Identität passiert. Wir sind ewig unwandelbar. Sicherlich, in diesem Schauspiel, das wir so gerne spielen und in dem wir uns mit diesen fest umrissenen Personen identifizieren, spielen wir, wir hätten uns selbst vergessen. Dann aber, in der Aufwachszene des Stückes, bekommen wir eine Ahnung von unserer eigentlichen Identität. Doch gleichzeitig bleiben wir noch in unseren Rollen verhaftet. Mit anderen Worten, das vorgetäuschte Selbst ist sich ein wenig des höheren Selbst bewusst geworden, doch hält es sich nach wie vor für sein begrenztes Selbst. An diesem Punkt kommt der Guru und lehrt uns, Geduld zu haben und ein paar spirituelle Übungen zu machen und einfach auf das Reifwerden zu warten. Der Guru hat es nicht eilig. Gott hat es nicht eilig. Schließlich ist alles nur eine Frage der Zeit. Und was bedeutet Zeit für eine zeitlose Gottheit? Musik. Jeder, der einmal Kaki-Früchte gekostet hat, kennt den Zauber dieser Frucht. Sie ist eine wunderschöne, orangefarbene Kugel, wenn sie frisch vom Baum gepflückt wird. Zum Hineinbeißen saftig und fleischig sieht sie toll aus. Aber beißt man hinein, stößt man auf einen sauren, faden Geschmack, der einem den Mund zusammenzieht. Man muss warten, bis sie reif werden. Und man wartet und wartet, manchmal monatelang. Es scheint eine Ewigkeit zu dauern. Aber unmerklich verändert sie ihre Farbe und bekommt unansehnliche schwarze Flecken. Langsam werden einige Stellen weich und matschig und sie verliert ihre symmetrische Form. Selbst dann, wenn sie schon überreif aussieht und sich scheinbar nicht mehr zum Verzehr eignet, ist sie immer noch nicht ganz reif zum Gegessenwerden. Und dann wacht man eines schönen Morgens auf und bemerkt, dass die saure, geschmacklose Kakifrucht, die so lange ungenießbar war, ganz außergewöhnlich süß und auf einmal durch und durch reif geworden ist, um verzehrt zu werden. Wenn man sie dann genießerisch isst, wird einem klar, dass sich das lange Warten gelohnt hat. Genauso geht es dem Devotee auf dem spirituellen Pfad. Er oder sie, die schon so wunderbar gereift erschienen, erwiesen sich noch als nicht ganz so vollkommen. Spuren von Ego haften ihnen noch an. Das Welt-Ich hat seine Tricks noch nicht aufgegeben. An diesem Punkt wird der Pfad bekleckst mit unerwarteten Schwierigkeiten und Hindernissen. Die Gnade scheint sich zurückgezogen zu haben. Der goldene Augenblick scheint vorübergezogen zu sein, unergriffen. Doch die ganze Zeit, unseren Blicken verborgen, reift die Frucht schön vor sich hin. Die Selbsttäuschung wird ständig schwächer und dann, eines schönen Tages, oh Wunder, ist das vorgegaukelte Selbst, die Bühnenrolle, die wir scheinbar angenommen hatten und die während des Stückes so unlöslich verbunden war mit dem, was wir zu sein meinten, plötzlich nicht mehr da. Es ist verschwunden wie ein nächtlicher Traum, und wieder sind wir die unfassliche Süße, die wir immer waren. Die letzte Wolke hat sich aufgelöst und die Sonne scheint wieder in ihrer ganzen Pracht. Doch was die Sonne betrifft, so hat sich überhaupt nichts geändert. Sie scheint einfach, wie sie immer geschienen hat. Ihr Schein ist alles, was es gibt. Äußerlich betrachtet scheint das Stück vorüber zu sein und wir scheinen zurückkehren zu dem, was wir sind, zu unserer wahren Natur, die einander selbst ist, reine leuchtende Freude, unveränderbar und nicht endend. Doch eigentlich ist gar nichts geschehen. Wir sind, was wir ewig sind, was wir immer gewesen sind, was wir immer sein werden. Das unendliche, unwandelbare Feld reinen Bewusstseins. Wir sind das eine, außer dem es kein anderes gibt.
Damit, liebe Hörerinnen und Hörer, ist auch diese Stunde mit Al Drucker zum Thema Einige Gedanken zu Advaita Vedanta wieder zu Ende. Ich bedanke mich bei Jochen Wiegand, dass er Al Drucker seine deutsche Stimme geliehen hat. Im Namen des gesamten Radioteams verabschiedet sich am Mikrofon für heute Ihre Evelyn Seliger.
Zeit, da ich nicht war und du. schrieb, sie